Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die zweite Folge von Princess Charming.
Let's go!
Franzi.
Dina, wie geht's dir?
Geht's dir gut?
Mir geht's hervorragend. Diese Woche ist CSD. Das ganze Wochenende ist vollgepackt und ich glaube, ich lebe mein bestes Leben. Wie geht's dir?
Franzi, mir geht's hervorragend, würde ich sagen. Wir haben ja die letzten Tage ganz viele Pläne für den Podcast gemacht, die wir noch nicht mit euch teilen können. Aber wenn das alles so klappt, wie wir das geplant haben, haben wir einfach krasse Gästinnen dabei. Wir haben noch ein paar andere wirklich tolle Sachen geplant. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Und wir haben in dieser Folge in der Mitte auch noch ein kleines Highlight für euch geplant oder auch für uns. Ein Highlight für uns alle. Und da freue ich mich auch richtig, wenn wir euch davon erzählen können. Das planen wir jetzt nämlich schon seit einer Zeit. Und Princess Charming liefert ja auch wieder ab. Ist richtig viel los. Deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt rein. Aber erstmal zur Orga. Franzi, wir haben keine Frage, die wir nachbesprechen können. Und wir haben auch keine Kommentare gekriegt bei Spotify. Denn in der letzten Woche hat Spotify irgendwie seine Kommentar- und Abstimmungsoptionen, die haben irgendwie alles umgestellt. Die hatten das auch vorher schon gewarnt, wochenlang mit so einem kleinen Pop-Up-Banner. Aber ich habe das mal gekonnt ignoriert. Und irgendwie haben die alles umgestellt. Deswegen hat unsere Frage nicht funktioniert. Und ich glaube, man konnte auch keine Kommentare schreiben. Und ich weiß gar nicht, ob das zurückkommt mit den Kommentaren. Ich hoffe ja, weil ich fand es immer total spannend. Aber wenn ich jetzt unseren Podcast mir angucke, quasi aus meiner privaten App, kann ich keine Kommentare mehr schreiben. Also ich hoffe, das kommt zurück. Aber deswegen können wir gar nichts nachbesprechen, denn wir wollten ja eigentlich wissen, wie viele queere Frauen, queere Menschen bei uns in der Kohorte sind.
Wir können das ja nochmal probieren.
Lass uns das heute nochmal probieren. Wir hoffen, dass dieses Mal unter der Folge die Umfrage kommt, wo ihr uns angeben könnt, in welche Kategorie ihr euch am ehesten einordnen würdet.
Ja, also ich glaube, auf Deutschland bezogen sind es ja so 3-5% queere Frauen. Gespannt, ob diese Zahl bei uns in der Kohorte ein bisschen höher liegt.
Da kommen wir eigentlich direkt schon zur nächsten Frage, Franzi. Wir haben in der letzten Folge nämlich versprochen, dass wir mal nachgucken, wie viele queere Frauen oder queere Menschen generell es in Deutschland gibt. Und ich habe gehört, du hast mal nachgerechnet.
Also, es sind ungefähr 10% queere Menschen generell. Die Hälfte der Gesellschaft, ganz grob betrachtet, identifiziert sich als Frau. 1-2% identifizieren sich als lesbische Frauen. Das sind ungefähr 400.000 bis ungefähr 830.000. Und 2-3% dieser Frauen identifizieren sich als bisexuell. Das sind ungefähr 830.000 bis 1,2 Millionen. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, sind es ungefähr 1,3 bis 2 Millionen queere Frauen in Deutschland.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch noch Kinder ja dabei sind, ne, und die sich noch nicht identifizieren, wenn wir die nochmal rausrechnen, sind wir wahrscheinlich bei so ungefähr 1 Million, würde ich sagen. Also ungefähr so viel wie Köln. Und ich finde, wenn man sich das so vorstellt und sagt, okay, die queeren Frauen in Deutschland sind so viele wie in Köln, so viele Menschen wie in Köln wohnen, dann erklärt sich auch nochmal mehr, warum das so eine kleine Gruppe ist und sich augenscheinlich jeder da kennt.
Absolut. Aber es ändert sich ja auch. Unter jungen Menschen identifizieren sich ja so viel mehr als queer. Also ich glaube, so im Teenageralter, frühes junges Erwachsenenalter sind es schon, kommt auf die Studien an, aber circa 30%, die sagen, sie sind irgendwo auf dem Bi-Spektrum. Und ich glaube, dass wir da echt in so, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren ganz anders auf diese ganzen Zahlen blicken. Ich finde es richtig cool.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal ändert, weil ich das schon das Gefühl habe, dadurch, dass es auch mehr queere Representation gibt, also mehr queere Rollenmodelle, dass, glaube ich, viel mehr Leute in der Zukunft sich viel früher auch als queer identifizieren werden. Ich bin mal gespannt. Ich habe eine Studie gefunden, wollte ich dir eigentlich erst später mit dir drüber sprechen, aber ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Eine Studie, eine, glaube ich, der ersten Studien, zur Queerness in Deutschland, die war um 1900 rum. Und da haben die damals schon in Umfragen gefunden, dass 2,2% der Gesellschaft sich als homosexuell definiert.
Dafür, dass das so verpönt war da noch zu der Zeit, ist das gar nicht so wenig. Wenn man überlegt, wir sind 83 Millionen.
Ja, ich weiß nicht, wie viele die damals waren. Um 1900 müssen wir mal gucken.
War das dann noch illegal?
Dazu kommen wir später.
Dina, lass uns in die Folge starten.
Das machen wir, aber bevor wir reinstarten, ich muss noch was ganz Wichtiges vorweg sagen. Denn ich habe in der letzten Folge habe ich gesagt, dass die Kohorte uns unbedingt Bescheid sagen soll, wenn ich irgendwie was Blödes sage oder wenn ich was sage, was man so vielleicht nicht mehr sagt. Und als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, das gilt natürlich nicht nur für die Kohorte, das gilt natürlich auch für dich. Also ich hoffe, dass du mich auch darauf hinweist, wenn ich vielleicht was sage, was man so nicht mehr sagt. Und mir ist aufgefallen, dass neulich hat das eine Freundin mit mir gemacht. Und das war richtig schön, ne? Da habe ich auch was gesagt, was man jetzt nicht mehr so sagt. Und da hat mir ganz halt gesagt, oh Dina, ich glaube, das sagen wir so nicht mehr. Und ich glaube auch dadurch, dass sie es so als wir geframed hat, habe ich mich nicht so gefühlt, als wie so eine Person, die so rausgenommen wird und die so, die jetzt was ganz Falsches gemacht hat. Also es hat sich irgendwie richtig, ich fand das eine richtig schöne Art, jemandem zu sagen so, oh, vielleicht machen wir es so nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich dir auch nochmal sagen, dass du das ganz gerne machen kannst, weil ich finde das total spannend, weil dann können wir ja auch alle zusammen lernen.
Wie schön. Und Dina, das gilt ganz selbstverständlich auch andersrum.
Hammer, danke dir. Aber ich habe nämlich auch das Gefühl, dass das eine Community ist, in der man das machen kann, ne? Und in der man zusammen lernen kann. Und mich hat das in der letzten Woche richtig sauer gemacht, weil ja auch im Princess Charming es so viele Kommentare jetzt gibt und ich habe online so ein paar Sachen gelesen, wo Leute sagen, dass der ganze Spaß daraus genommen wird, weil man ja jetzt nichts mehr sagen kann und dass man sofort gecancelt wird, sobald irgendwie jemand ein falsches Pronomen benutzt und so. Und ich finde das so unfair, dass so dieses Bild entsteht und dann sieht man da Tommy und Day erklärt das ja alles so schön, so liebevoll, gibt noch auch noch Beispielsätze. Also ich kann echt nicht verstehen, wie man da so negativ drauf reagieren kann und wie man da sagen kann, man darf heutzutage überhaupt nichts mehr sagen, man wird direkt weggecancelt, denn ich habe genau das gegenteilige Gefühl.
Ja, und ich finde auch bei diesem Spaßargument immer so, man muss sich halt fragen, Spaß für wen? Wenn es offensichtlich gewisse Personen verletzt, so wie wir sprechen, so wie wir sozialisiert sind, dann kann es doch eigentlich nur mehr Spaß machen, wenn wir uns vor Augen führen, wie wir besser miteinander umgehen können, aber halt für alle Beteiligten und nicht nur für Personengruppen, die halt eh in dieser Gesellschaft schon mit sehr viel mehr Privilegien aufwachsen, sozialisiert werden. Deswegen dieses Spaßargument, ehrlich gesagt, das nervt mich, weil Spaß sollte für alle Beteiligten da sein.
Stimme ich dir völlig zu. Aber okay, jetzt starten wir wirklich in die Folge rein. Und zwar mit der Mainplot-Summary. Für alle, die schon vergessen haben, worum es in der letzten Folge überhaupt geht, hat Franzi was vorbereitet. Franzi, ich gebe dir ein Go für die Mainplot-Summary.
Okay. Was passiert? Maike und Melissa kuscheln ganz wild und leiten dabei die Sad Hour ein. Lea und Celaya paddeln sich ins Einzeldate, auf dem sich bei Celaya einiges auf menschlicher Ebene ändert. Während alle Lea beim ersten Treffen noch etwas streng fand, sind sie sich dann beim Stranddate doch einig. Da schaut man gerne zweimal hin. Währenddessen erklärt Lucia, wie sie Vulva-Akzeptanz gefunden hat, indem sie hingeschaut hat. Sina sagt, sie braucht sofortige Bedürfnisbefriedigung und beim Sex braucht sie keine Augenhöhe und dass sie am liebsten von 0 auf 100 geht. Maike und Lea versuchen, das zwischen denen zu klären, wobei halt keiner Viviana bemerkt und Maike sich mehr Empathie von Lea gewünscht hätte. Währenddessen kichern Lucia und Celaya etwas am Pool und ich würde sagen, das Feuer ist gelegt. Das war's.
Franzi, ich liebe alles daran. Du hast die Mainplot Summary ja mit Melissa und Maike gestartet. Und ich finde, mit denen möchte ich auch direkt die detaillierte Besprechung starten. Denn ich habe mich wirklich gefragt, was du dazu denkst. Ich finde das ein bisschen wild. Was sagst du dazu?
Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen wild, weil ich verstehe, ich liebe auch Physical Touch, aber die kennen sich doch noch gar nicht. Wie kann es denn jetzt so schnell ins krasse Gekuschel gehen, wenn noch so viel irgendwie offen und ungeklärt ist? Ja, also Melissa sagt ja dazu, ihre Love Language ist halt Physical Touch und sie braucht halt. Fühle ich, verstehe ich. Aber da habe ich auch gedacht, irgendwann ist auch der Zeitpunkt in diesem Podcast gekommen. Ich weiß nicht, ob es heute ist, ich glaube nicht, aber trotzdem, wo wir über diese Love Languages reden müssen, oder?
Der Zeitpunkt wird kommen. Wir haben auch schon Nachrichten dazu gekriegt, dass die Leute sich sehr darauf freuen. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber andererseits dachte ich, Princess Charming ist ja der Ort, wo wir über LGBTIQ+Psychology reden wollen. und nicht immer nur über Psychologie, die vor allem an Leuten gemacht wurde, die heterosexuell sind. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht ein Thema, was wir lieber für andere Formate uns aufsparen. Denn hier in diesen 10 Folgen würde ich gerne, dass es da vor allem um queere Psychologie geht. Deswegen, nein, heute gibt es auch immer noch nicht die Love Languages. Aber ich kann immer mal wieder noch sagen, das ist Unsinn.
Okay, über die Love Languages reden wir ein anderes Mal, Lina. Aber was ich unbedingt noch erzählen wollte, ist, ich war dieses Mal, habe ich Princess Charming ja in Berlin geguckt. Ich war da, weil mein Buch ja ein Teil von einer Reihe ist und die wurde released. Das war mega cool. Aber auf jeden Fall war ich dann in dem Stock 2, heißt das, glaube ich, so eine Pop-Up-Bar, wo auch der Cast guckt. Es war mega cool, es war mega spannend und es war so schwer für mich, nicht die ganze Zeit zum Cast zu gucken und zu schauen, wie die reagieren, sondern wirklich Princess Charming zu gucken. Ich fand natürlich das andere viel spannender und dann dachte ich, ich kann der Kohorte doch so viel Insider-Extra-News mitbringen. Und dann dachte ich wiederum, nee, eigentlich ist es voll gemein. Das ist ja auch so ein Safe Space vielleicht für die Leute vom Cast und vielleicht nicht okay, wenn ich dann einfach so Beobachtungen und den Tee spille und die nicht mal da ihre Ruhe haben. Aber eine Sache wollte ich doch noch mitbringen dazu. Und das ist, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass echt vieles auch einfach Schnitt ist. Das ist so das, was ich von dem Abend mitgenommen habe. Und dass auch unsere Beobachtungen hier und unsere Einordnungen nur anhand von dem gemacht werden können, was wir halt da sehen und jetzt nicht die Menschen repräsentieren, die wir da sehen. Nicht zwangsläufig.
Franzi, du hast vollkommen recht. Die haben auf jeden Fall erstmal einen Safe Space verdient. Und andererseits, finde ich, wollen wir ja auch nicht gespoilert werden, ne? Mir hast du auch nicht erzählt, was du beobachtet hast. Aber ich glaube, ich finde eigentlich, dass du das mal aufschreiben könntest, was anhand dieser Beobachtungen du vielleicht auf den weiteren Verlauf der Sendung schließen würdest. Und dann können wir vielleicht mal am Ende gucken, ob das wirklich gestimmt hat. Und was für eine Beobachterin du bist.
Das machen wir. Podcasterin, die neuen Detektivin.
Lieb ich. Um nochmal auf Melissa und Maike zurückzukommen. Franz, ich finde das so schwierig. Einerseits kann ich es ein bisschen verstehen und andererseits gefällt es mir irgendwie gar nicht. Denn ich kann ein bisschen verstehen, dass vielleicht, wenn die Maike verunsichert ist, wenn die ganze Situation für die ein bisschen viel ist, dass die vor allem dann Halt sucht bei jemandem anderen und dass die dann vor allem auch nochmal so eine Bestätigung von jemandem anderen sich sucht. Das finde ich total nachvollziehbar. Gleichzeitig finde ich es irgendwie taktisch nicht klug, wenn du generell so viele Baustellen offen hast, dann jetzt noch die nächste Baustelle da hinzuzufügen. Weiß ich nicht. Auf die Maike kommen wir gleich nochmal zu sprechen, denn ich fand, ich werde mich bei der Kohorte unbeliebt machen, glaube ich, diese Folge. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich fand vieles von der Maike in dieser Folge ein bisschen schwierig.
Kein Problem, ich werde eine Lanze für die Maike brechen.
Okay, geil, liebe ich. Lass uns erstmal nochmal über das erste Date sprechen. Ich muss alles chronologisch machen, ne? Sonst komme ich durcheinander. Denn da ist ja das erste Gruppendate und da ist unter anderem auch die Celaya mit auf dem Gruppendate. Und ich finde das ganz schlau, dass die Lea sich direkt die Celaya rauspickt und da direkt auf Konfrontation geht, denn die will ja direkt von der wissen, warum bist du jetzt doch geblieben? Woran liegt das? Bist du für mich da? Oder hast du eigentlich nur Bock auf Princess Charming und willst dir hier eine gute Zeit mit deiner Freundin Maike machen?
Ja, das ist halt echt die Frage. Also mein Eindruck ist schon, also die Lea will das abchecken. Viel mehr, als dass die jetzt, glaube ich, unbedingt so den Anfangs-Vibe hat mit der Celaya. Weil die sagt ja auch, dass die Celaya eigentlich nicht ihr Typ ist. Und dass sie so ein bisschen genervt war von dem Ganzen. Sie meint ja, glaube ich, wortwörtlich sowas wie, ich habe da ja auch noch ein bisschen mitzureden und die Maike hat sich halt aktiv gegen mich entschieden. Also mein Eindruck ist, die Lea ist eher so genervt von der Situation und will halt abchecken, warum Celaya da ist. Viel mehr, als dass sie jetzt super attracted zu der ist. Aber ich glaube, die verstehen sich schon auch gut und da ist ein guter Vibe, alles in einem. Und ich verstehe es, ehrlich gesagt, nach dieser Folge, ich bin der übelste Celaya-Fan. Ich finde die richtig gut.
Kann ich nachvollziehen. Wir springen kurz ein bisschen, denn ich habe mich nämlich gefragt, die Lea lässt ja die Celaya dann auch noch zum Einzeldate da. Und es ist ja das erste Einzeldate, ne? Und ich würde da schon immer denken, okay, dass die erste Person, die man für so ein Einzeldate auswählt, ist wahrscheinlich schon die Person, zu der man sich spontan auch wirklich krass hingezogen fühlt und die wahrscheinlich auch wirklich eine der Favoritinnen ist. Aber ich habe mich gefragt, was hier der Fall ist. Meinst du, die Celaya ist auch wirklich eine Favoritin von der Lea? Oder meinst du, die hat die zum Einzeldate dagelassen, weil die der noch nicht so ganz traut und der so weiter auf den Zahn fühlen will, um zu gucken und sicherzustellen, dass sie jetzt hier nicht eine mitzieht, die gar nicht wegen ihr da ist? Oder vielleicht ein Mix?
Ich glaube echt mehr Letzteres, aber ich glaube, da entwickelt sich ein Vibe zwischen denen. Weil die Celaya, die ist cool. Und ich glaube, das merkt die Lea.
Also ich war auf jeden Fall richtig begeistert von der Lea in der Folge, weil die so, die wirkt so richtig straight, ne? Die macht richtig klare Ansagen. Die sagt, was die will. Die fragt auch direkt so klar nach. Die redet nicht so blöd drumherum. Also mir hat die da richtig gut gefallen, auch auf diesem Einzeldate.
Ja, mir auch. Ich habe das Gefühl, bei der Lea weißt du, woran du bist.
Völlig. Diese Lea, das kam mir schon ein bisschen vor, als würde die ein bisschen versuchen, sich rauszureden. Hat die aber auch geschickt gemacht. Ist natürlich auch eine schwierige Situation, wenn die Lea da direkt so auf Konfrontation geht und dich direkt so gerade herausfragt.
Hm, ich fand's geil. Die hat einfach abgelenkt und hat eine Gegenfrage gestellt, ne? Was würdest du machen, hat die gefragt.
War wahrscheinlich das Schlauste, was sie machen könnte, um trotzdem ehrlich zu bleiben.
Eine Sache ist mir da noch aufgefallen, und zwar hat die Celaya gesagt, sie hat Probleme, ihre Gefühle zu fühlen bei dem Einzeldate. Das fand ich noch spannend und ich habe gedacht, vielleicht sollten wir im Podcast mal darüber reden, wie man das besser üben kann und wie man das lernen kann, ne? Weil ich persönlich habe auch lange Zeit meines Lebens mich so ein bisschen stumpf gefühlt, um ehrlich zu sein. Und musste das auch so aktiv üben. Und deswegen kann ich da so richtig mitfühlen bei so einer Celaya. Vielleicht machen wir das nochmal in Detail. Aber ich würde sagen, hier schon mal vorweg. Was du brauchst, um deine Gefühle zu fühlen. Oder was helfen kann, die Gefühle zu fühlen, ist, Zeit mit sich selber zu verbringen. Und vor allen Dingen Zeit, in der man nicht abgelenkt ist. In der man nichts konsumiert. In der man nicht sozusagen wegrennt. Und das kann ja ganz vieles beinhalten. Sondern wirklich so in Ruhe mit sich selber zu kommen. Und dann sind körperliche Gefühle, Emotions, also Energy in Motion, wenn man das mal so übersetzen will, wie das Wort schon sagt. Das heißt, was auch ganz doll helfen kann, ist, sich in dieser Zeit in seinen Körper zu fühlen und zu gucken, ist da irgendwo etwas, was sich angespannter anfühlt? Atme ich vielleicht ein bisschen flacher und all diese Dinge. Das sind so vielleicht die ersten Steps, die ich hier schon mal an die Hand geben will. Für Menschen, die da ein bisschen Schwierigkeiten mit haben, so wie Vergangenheits-Franzi und Celaya.
Ich reihe mich auf jeden Fall in eure Reihe mit ein. Ich meine, eine Zeit lang gemacht habe. Es gibt, das kennst du bestimmt, sagt bestimmt vielen was, diese gewaltfreie Kommunikation.
Oh ja.
Ich möchte sagen Rosenberg. Rosenberg, ne? Rosenberg. Ja. Und in dem Buch, da gibt's auch so ein Rad der Emotionen, ne? Wo so ganz viele verschiedene Emotionen draufstehen. Und das habe ich mir irgendwann mal aufgehangen, weil mir aufgefallen ist, dass es mir ganz schwer fällt, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, etwas anderes zu sagen als gut, schlecht oder müde. Denn eigentlich, gut, schlecht und müde sind ja keine richtigen Gefühle. Das sind ja gar keine richtigen Emotionen, ne? Und ich fand es auch ganz hilfreich, so sich dieses Rad mit diesen ganzen Emotionen mal aufzuhängen, sich das durchzulesen, weil oft fehlen einem ja sogar so die ganzen Wörter, um akkurat zu beschreiben, wie genau fühle ich mich denn jetzt? Und dann mir dieses Rad immer wieder anzugucken und mich zu fragen, okay, wie fühle ich mich denn heute wirklich?
Voll. Finde ich sehr hilfreich. Meine Therapeutin-Freundin meinte mal, müde ist eigentlich traurig. Und dann war ich so ein bisschen schockiert, weil ich bin so viel müde.
Ja, ich glaube, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Kann nicht müde auch sein? Es gibt doch verschiedene Arten von müde, oder? Ich würde sagen, es gibt einmal, wenn ich müde sage, würde das bedeuten, ich fühle mich gestresst, abgespannt, ausgelaugt. Aber es gibt ja auch ein gutes müde, wie zum Beispiel das müde nach dem Sport, wo man sich so ausgepowert und befriedigt vielleicht sogar fühlt.
Voll, das müde wäre auf jeden Fall nicht traurig, würde ich sagen.
Nee.
Aber okay. Mein müde wahrscheinlich schon oft. Vielleicht meinte sie es auch auf mich bezogen.
Ich glaube, das ist ja nochmal ein ganz spannendes Thema, ne? Wenn ich denke, dass so die Elterngeneration von uns, dass bei denen das ja noch, dass die, habe ich das Gefühl, richtig Angst vor Emotionen haben und ja auch ganz oft so in meiner Generation, oh Gott, das klingt jetzt wirklich mega alt, ne? Aber kann ich mich schon dran erinnern, dass oft gesagt wurde, deswegen musst du jetzt nicht weinen. Oder dass halt Kinder, die geweint haben, dass sie direkt abgelenkt wurde. Weil so die Elterngeneration Angst hatte, mit so negativen Gefühlen umzugehen und direkt so total überwältigt davon war. Und sie gedacht hat, oh mein Gott, wir müssen, dass das sofort aufhört. Weil die halt so große Angst hatten vor negativen Gefühlen. Und dass es total auf uns, glaube ich, abgefärbt hat. Und uns nicht so richtig das Werkzeug mitgegeben hat, mit uns und unseren negativen Gefühlen die auszuhalten. Und auch dann was damit zu machen.
Ja, und das finde ich halt richtig problematisch, dass wir das alle eigentlich auch nicht so gut gelernt haben, unsere Gefühle zu fühlen und auch, ja, wie du sagst, die negativen auszuhalten. Weil das führt dazu, dass wir abstumpfen. Und das ist ja mit Emotionen ist ja nicht so, dass man dann einfach nur die negativen ausblenden kann, sondern man fühlt dann halt generell weniger. Also auch sowas wie Freude und Spaß und all das führt man halt auch weniger, wenn man so abstumpft. Wird das schon traurig, gerade wenn man sich anguckt, wie viele Menschen halt auch davor wegrennen. Und ich meine, dieses Wegrennen, das ist halt alles. Das ist, wie ich schon gesagt habe, jede Form von Konsum. Ob das ist, dass man sich dann ablenkt am Handy und hier Doomscrolling betreibt, anstatt sich die Ruhe mit sich selbst zu nehmen. Das ist, wenn man eben andere Substanzen ständig konsumiert, anstatt in Ruhe mit sich selbst zu sein. Das sind alles, es gibt so viele Wege, vor seinen Gefühlen wegzurennen. Das ist schon traurig, wenn man sich mal, weil ich war irgendwann mal so an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit mir, ohne mich abzulenken? Und das ist dann gar nicht so viel oft. Also bei mir ist auch sowas, Arbeit ist halt so ein richtiger Wegrenner auch.
Ich glaube, so geht's einfach wirklich vielen Menschen. Also die Celaya und wir sind da, glaube ich, nicht alleine mit.
Ja. Aber Dina, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, und ich sehe, das hast du auch hier stehen, ist, dass die Marleen und die Lea nochmal über diese Ghosting-Situation sprechen. Da haben wir ja letzte Folge drüber geredet. Und dass es so ist, wie du da in der Folge gesagt hast, dass die Lea einfach das Wort Ghosting verwendet hat, aber das eigentlich gar nicht so schlimm fand. Bin ich irgendwie froh, dass sie das nochmal aufräumen.
Ja, bin ich auch froh, dass sie noch drüber gesprochen haben, weil ich glaube, ja, jemandem auf einer Dating-Plattform dann nicht mehr zurückzuschreiben, würde ich jetzt tatsächlich nicht so eng sehen. Ja. Während die aber auf diesem Date sind, passiert in der Villa ja auch nochmal richtig viel. Und ich finde das auch echt so ein, ich finde das so ein typischer Princess Charming-Moment, ne? Wo man sich denkt so, okay, es geht jetzt eigentlich, gerade geht eigentlich ein Date ab, weil zum Beispiel beim Bachelor wäre das wahrscheinlich das Highlight der Folge. Aber ich habe das Gefühl, dass hier eigentlich ganz oft die Gespräche in der Villa das Highlight der Folge sind, oder? Weil
voll.
Daran habe ich so viel gelernt.
Schon wieder eine richtige Villa Kunterbunt hier.
Absolut. Und ich, erstmal, ich liebe, dass Tommy Hebamme ist. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass man jemanden wie Tommy dabei haben will bei einer Geburt und auch davor bei allen Sachen, weil dem mir einfach auch so ein richtig warmes Gefühl gibt und ich glaube, dass man sich da richtig fallen lassen kann.
Ich habe auch direkt gedacht, wenn ich mal ein Kind bekomme, möchte ich, dass Tommy meine Hebamme ist.
Ich glaube, so geht's vielen.
Sagt man Hebamme auch zu Männern?
Das ist eine gute Frage. Also Hebamme würde ich sagen. Eine Amme ist ja auf jeden Fall ein weibliches Wort. Ich weiß nicht, was die männliche Form davon wäre und ich weiß vor allem nicht, was so die neutrale Form daran wäre.
Davon ich glaube nämlich, wir müssen, ich glaube, korrekt wäre Geburtshelferin.
Oh, da hast du recht. Aber ich glaube, das mit der Hebamme, das stand in diesem, in dieser Banderole, ne?
Ja, RTL, do better. Genauso wie wir.
Da können wir alle was lernen.
Also, lass uns jetzt nur noch Geburtshelferin sagen.
Tommy ist Geburtshelferin.
Was für mich ein Highlight war, war dieser Vulva-Talk von der Lucia.
Absolut.
Ich glaube, das ist schon ein großes Thema, oder? Scham wegen Vulva-Lippen.
Mhm.
Und ich wollte da mal was zu erzählen, denn meine Mutter, die arbeitet ja so als Sexualaufklärerin. Die will immer nicht, dass ich das so nenne. Sie nennt es Gesundheitsaufklärung, aber im Endeffekt ist es Sex Education. Sorry, Mama, ist so. Und die geht dann immer so auf Tagungen. Und bei diesen Tagungen hat die mal diese Person getroffen, die tatsächlich diese Nacktbilder in der Bravo aussuchen. Mega witzig. Ich liebe das, wenn die dann Tease bildet. Aber was sie halt auch erzählt hat, ist, dass diese Menschen, die diese Nacktbilder aussuchen, dass die mega abgefuckt davon sind, weil die wollen für mehr Vulva-Representation sich einsetzen und dass das so ein bisschen bunter ist. Aber die dürfen das tatsächlich nicht. Denn Dina, es ist gesetzlich verboten in Deutschland, Vulva-Bilder abzudrucken, wo die inneren Schamlippen größer sind als die äußeren, also wo die rauskommen, weil das als obszön gilt. Das gilt als pervers dann. Und das ist es nicht krass, weil Vulvas ja natürlicherweise häufiger so aussehen. Und da habe ich mir gedacht, wie ist es denn mit beschnittenen Penissen? Warum ist das nicht obszön, wenn man da ein bisschen mehr sieht? Und ein bisschen weniger Vorhaut. Ich finde das schon wieder, das ist wieder so ein kleines Nebengeschwür des Patriarchats, wo man schon wieder denkt, ach, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Aber ja, anscheinend sind unsere Vulven obszön, wenn sie nicht aussehen wie Kindervulven.
Warte mal, ich habe jetzt so viele Fragen. Habe ich das richtig verstanden? Also, es gibt einen Unterschied. Es wird ein Unterschied gemacht, welche Vulven man abdrucken darf. Und man darf Vulven abdrucken, wo die äußeren Schamlippen größer sind als die inneren. Das okay. Aber wenn die inneren größer sind als die äußeren, dann darf man es nicht ab.
Ganz genau. Und das nervt sogar die Menschen, die das aussuchen, weil die natürlich da eigentlich auch zeigen wollen, dass alle Vulven normal sind und schön sind. Aber die dürfen das nicht.
Franzis, kann doch nicht sein. Davon habe ich auch noch nie gehört.
Willkommen im Patriarchat.
Oh wow. Wie sollen denn auch Frauen, vor allem junge Mädchen, okay mit sich sein, wenn quasi das Gesetz sagt, was du hast, ist so obszön, das kann nicht mal abgebildet werden. Und sie, das finde ich wirklich wild.
Man darf ja auch sonst alle möglichen Organe und so abbilden in so Fachzeitschriften. Also ich weiß auch nicht, ob sich das geändert hat. Das war ist jetzt der Stand von ein paar Jahren, müsste ich tatsächlich nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall war es lange so, weil meine Mutter hat dann diese Person, mit der sie da gesprochen hat, halt konfrontiert und hat gesagt, wieso macht ihr denn immer nur diese Vulven? Das ist doch nicht cool für Mädels. Und ihr hat dann gesagt, ja, wir dürfen es halt nicht anders.
Aber das war tatsächlich vom Gesetz her nicht nur so der interne Bravo-Standard?
Ich glaube schon. Und ich meine ganz ehrlich, überleg mal, hast du das schon mal irgendwo gesehen, das abgebildet war? Ob in Lehrbüchern oder sonst irgendwo?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich viele, viele Vulva-Abbildungen schon mal in meinem Leben gesehen habe.
Ja, und wenn welche? Ja, und wenn es welche gab, dann halt immer welche, wo die inneren Schamlippen kleiner waren als die äußeren, oder?
Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Aber wahrscheinlich, ja, wenn man nicht drauf achtet, heißt ja nicht, dass man das trotzdem nicht registriert, ne? Wahrscheinlich hat sich dadurch dann einfach so unbewusst das als die Norm in mein Gehirn eingetrichtert. Ja, ich habe wirklich wenig Vulven in meinem Leben bis jetzt gesehen.
Dafür sind überall Penisse. Ich habe auch letztens nochmal die Doku gesehen, Female Pleasure. Das ist übrigens eine ganz große Doku-Empfehlung für alle in der Kohorte. Ganz, ganz wichtige Doku. Und da tritt so eine Künstlerin aus Japan auf und die hat einen Abdruck von ihrer Vulva gemacht und das als Kunst frei zur Verfügung gestellt. Also die Informationen dieses 3D-Drucks. Und die wurde tatsächlich dafür erstmal verhaftet. Und das finde ich so krass, weil nebenbei in Japan halt Penisfestivals liefen, wo überall junge Mädchen an Penislollis lutschten und überall quasi 3D-Ducks von Penissen waren. Und sie wurde, weil es obszön war, verhaftet. Und gleichzeitig ist sie dann in dieser Doku auch in einen Sexshop gegangen, wo überall Vulven waren und Vaginas und alles. Und das galt dann nicht als obszön, aber ihre Kunst, in der sie selber das machte, war obszön. Guckt unbedingt alle Female Pleasure. Richtig gute Doku.
Schreibe ich auf meine Liste. Aber umso wichtiger, dass das hier angesprochen wird. Und ich muss auch eine kurze Lanze für RTL brechen. Die haben einen ganz schönen Post auf der Princess Charming-Seite gehabt, ne? Wo es darum ging, dass alle Vulven schön sind. Und natürlich, ich glaube, die durften keine tatsächlichen Vulven abbilden. Ich glaube, bei Instagram darf man ja nicht mal weibliche Nippel zeigen, ne? Also wahrscheinlich darf man da keine Vulven zeigen. Aber die haben ganz viele Zeichnungen von verschiedenen Vulven abgebildet. Das fand ich schon mal einen guten ersten Schritt.
Oh wow, sehr gut.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als mir klar wurde, dass es verschiedenförmige Vulven gab. Bestimmt über 20.
Ja, das ist dann halt der Vorteil, wenn man mit einer Mutter aufwächst, die sowas beruflich macht. Ich habe mich dann irgendwann gewundert, als ich erfahren habe, dass andere denken, dass Vulven alle aussehen wie Brötchen.
Ich habe diesen Brötchenvergleich habe ich noch nie gehört.
Nee, ich bin mit morgendlichen Rants in der Küche von meiner Mutter darüber aufgewachsen.
Franz, ich liebe das. Vielleicht laden wir die irgendwann mal als Gästin ein zum Podcast. Ich glaube, das wäre richtig spannend.
Sie würde es so lieben.
Bevor wir jetzt weitermachen, haben wir einen kleinen Einschub und ich bin richtig aufgeregt, dass wir das jetzt machen können. Denn wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr ja, dass wir auf der Suche waren nach WerbepartnerInnen, aber dass uns schon auch wichtig war, dass wir was mit euch teilen, was wir toll finden, was wir lieben, wo wir das Gefühl haben, dass das auch für alle einen Mehrwert bringen kann.
Also Werbung, an der wir alles lieben.
Und Franzi, heute ist es soweit. Wir können mit der Kohorte was ganz Hervorragendes teilen, nämlich unseren ersten Werbepartner. Wir haben dafür einen kleinen Jingle geschnipselt, den werdet ihr jetzt hören. Franzi hat den eingesprochen. Deswegen lehnt euch zurück. Los geht's.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, du weißt ja, dass die Jahre so rund um meine Promotion, dass das schon eine richtig harte Zeit war. Und mir ging es da auch oft echt nicht so gut, muss ich sagen. Andererseits war das aber halt auch nicht so akut, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt tatsächlich die Kriterien von einer psychischen Krankheit getroffen habe, sondern ich hätte einfach nur so eine kurze, niedrigschwellige psychologische Unterstützung gebraucht. Aber schon allein so dieser Gedanke daran, dass ich mich jetzt im Internet begeben muss, nach einer geeigneten Unterstützungsform recherchieren muss, die irgendwie evaluieren muss, Leute kontaktieren muss, irgendwelche Sachen koordinieren muss, das hat mich so gestresst, dass ich das gar nicht erst versucht habe. Jetzt gibt's aber zum Glück ein Angebot, was genau in die Lücke passt. Und zwar Peers. Peers bietet dir psychologische Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst. Unkompliziert, ohne Rezept und ohne lange Wartezeiten. Und eben weil das genau das Angebot ist, was ich mir in meinem Leben schon öfter mal gewünscht hätte, bin ich wirklich froh, dass Piers unsere heutige Folge unterstützt.
Bei Piers gibt es Unterstützung zu depressiver Stimmung, Angst, Stress und Beziehungsproblematiken. Und zwar in Form von Online-Gruppenkursen. Die Gruppen bestehen ungefähr aus 8 bis 10 Teilnehmenden und werden von einer erfahrenen Psychologin angeleitet. Die Sitzungen finden wöchentlich statt und online. Sie dauern ca. 90 Minuten und haben den Vorteil, dass man genau mit den Menschen zusammenarbeitet, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie man selbst.
Ein weiterer Pluspunkt an Piers? Der Preis. Denn jede Person, die schon mal aus eigener Tasche für psychologische Unterstützung gezahlt hat, die weiß wahrscheinlich, wie sehr das in Geld gehen kann. Aber Piers kostet tatsächlich nur 89 € im Monat. Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen, denn der erste Monat ist umsonst.
Und für unsere Kohorte gibt's nochmal einen extra Bonus. Denn wenn ihr euch für Piers entscheidet, gibt es mit dem Code TRASH, also T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen Monat extra umsonst.
Franzi, aber dann geht's ja weiter. In der Villa ist es schön harmonisch, es wird über die besten Themen gesprochen und dann kommt Celia zurück. Und die Maike, die ist ja davon ultimativ mitgenommen, als die Celia vom Einzeldater zurückkommt. Und Franzi, ich finde das schon wirklich eine heftige Reaktion und ich finde es ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen. Das ist natürlich jede Person anders und nur weil ich jetzt wahrscheinlich oder ich denke, ich hätte mich anders verhalten oder anders reagiert, heißt es ja nicht, dass Maikes Reaktion falsch ist. Aber ich frage mich wirklich, was dahinter steckt. Denn dir ist ja letzte Woche auch schon aufgefallen, dass die Reaktionen von Maike darauf, dass Lea jetzt halt da ist, das ist schon, ich glaube, wir können es mal als intensiv beschreiben, ne? Ist schon intensiv. Und die Reaktion, dass diese Lea jetzt auf diesem Einzeldate war, würde ich auch sagen, das würde ich auch als sehr intensiv wieder beschreiben. Und ich finde das auch tatsächlich nicht fair, dass die Maike der Lea da jetzt so ein schlechtes Gefühl gibt, als sie vom Date kommt. Denn die hat ja in der letzten Folge so klar gesagt, dass die da bleiben kann, dass es gar kein Problem ist, dass diese Lea die Lea kennenlernen soll. Und jetzt, sobald diese Lea das Einzeldate hat, gibt ihr der so ein schlechtes Gefühl. Ich kann verstehen, dass sie viele Gefühle fühlt in diesem Moment. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle hat und nicht, dass Celia so ein schlechtes Gefühl gibt.
Wobei ich finde, die kriegt ja schon noch die Kurve. Also die sprechen ja dann. Ich würde sagen, der erste, als Celia in die Villa geht, das ist auch so ein Mensch, wo ich dachte, puh, schwierig, weil natürlich deine Gefühle sind valid, Maike, aber sie schaut sie ja noch nicht mal an. Also sie schaut ja Celia noch nicht mal an, als sie um das Gespräch bittet. Und das fand ich schon ein bisschen auch einfach für Celia irgendwie schwierig, aber ich habe das Gefühl, die kriegen die Kurve und Celia bleibt ihr gegenüber offen, was ich mega nett und toll finde und klären das dann ja auch. Und dann ist ja auch irgendwie gut. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, es geht einfach mega viel in dem Moment in der Maike ab, ist mein Eindruck. Und dass die halt wirklich krass überfordert ist. Ich frage mich auch, ob die genug geschlafen hat, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die schläft in dieser Villa. Finde ich natürlich auch. Und wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass Trash halt einfach auch so ein krasser Stresstest ist. Ich meine, die schlafen da alle in einem Raum. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich so 3 bis 4 Stunden pro Nacht schlafen. Ich habe das auch von ehemaligen TeilnehmerInnen schon gehört, dass das halt so ein Ding ist mit, wie man schlafen kann und so. Und das ist halt mein Eindruck von der Maike, dass die einfach wirklich überfordert ist, dass die Situation mit der Lea krass vermieden hat, dass da ganz viel Vermeidermodus dabei war, als sie das beendet hat und dass sie das jetzt einholt, weil sie sich halt nicht mehr gut ordentlich damit auseinandergesetzt hat und das verarbeitet hat. Und bei Lea sieht das halt anders aus. Die hat das, glaube ich, schon verarbeitet. Ist jetzt halt auch deswegen schon abgegrenzt von der Maike. Das merkt man, finde ich, auch in dem Zweiergespräch, das die beiden da führen, dass die Lea wirklich abgegrenzt ist und irgendwie auch kritisch hinterfragt, so, hey, ich verstehe gerade nicht, was damit einspielt in dein Gefühlschaos. Bin ich es? Ja, was ist es? Und damit kommt die Maike ja nicht ganz gut klar mit dieser Abgegrenztheit von der Lea, die ich aber schon nachvollziehbar finde. Und sie stuft das dann halt als kalt ein und sagt, so haben wir noch nie miteinander gesprochen. Ja, ist jetzt halt aber auch eine andere Situation. Und das ist auch Leas Recht, jetzt abgegrenzt und genervt zu sein und zu wissen zu wollen, was sie da genau rumtreibt. Was ich aber unbedingt noch dazu sagen will, ist, dass es nicht okay ist, wie medial mit der Maike nach dieser Folge umgegangen wurde. Weil was ich mitbekommen habe, hat die krassesten Hassnachrichten bekommen. Also wirklich so Sachen wie, du sollst in deinen Tränen ertrinken, jemand soll dich in den Pool werfen und sowas. Da denke ich mir, what the fuck? Also vielleicht war sie da nicht die beste Version ihrer selbst, im Sinne von die stärkste Version ihrer selbst. Vielleicht war das Talia gegenüber nicht ganz cool, wie sie reagiert hat, als sie zurück in die Villa gekommen ist. All das kann man ja so sehen. Und ich finde auch, dass Maike damit rechnen muss. Und ich glaube, hat sie auch, wenn sie bei so einem Format teilnimmt, dass da eben Leute auch ihre Meinung haben und bla bla bla. Aber Hass ist halt einfach keine Meinung. Jemandem zu schreiben, dass ihr im Pool an ihren Tränen ertrinken soll, ist einfach, es überschreitet eine Grenze. Und das finde ich einfach nicht okay. Aber generell will ich einfach wissen, was da abgegangen ist zwischen Lea und Maike. Und ich will, dass dieses Gespräch jetzt stattfindet, wo die das aufarbeiten.
Okay, wow, Franzi, das mit den Hassnachrichten, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und da will ich auch nochmal zu sagen, das ist überhaupt nicht okay. Das geht absolut gar nicht. Ich weiß, ich finde es schwierig nachzuvollziehen, was jemand dazu verleitet, anderen Personen sowas im Internet zu schreiben. Und ich hoffe auch nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich hoffe nicht, dass jemand, was ich Kritisches über die Maike sage, als Rechtfertigung dafür sieht, der sowas zu schreiben. Aber ich glaube, die Kohorte ist so auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das vorneweg. Ich bin froh, dass du so eine Lanze für die Maike brichst. Denn auch in der Happy Hour, also ich finde die schwierig, als die Silea zurück in die Villa kommt. Und ich finde die bei der Happy Hour tatsächlich immer noch ziemlich schwierig. Und ich finde, die verhält sich wirklich unfair, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin. Also zumindest muss man auch dazu sagen, anhand der Infos, die wir haben, ne? Vielleicht steckt da viel mehr dahinter. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ich hoffe genauso wie du, dass sich das aufklären wird. Aber was wir jetzt wissen, Stand jetzt, ist das die Lea? Ist das die Maike mit der Lea per WhatsApp Schluss gemacht hat? Die hat das beendet. Die wollte nicht mehr. Und jetzt will sie aber in der Folge, in dieser Happy Hour beim Gespräch, gleichzeitig von der Lea auf einmal getröstet werden, weil sie das alles so mitnimmt. Und jetzt will sie auf einmal die ganze Aufmerksamkeit von der Lea haben. Und das finde ich nicht fair. Und natürlich sind ihre Gefühle da valide. Kann ich verstehen, dass sie das mitnimmt, dass sie jemanden haben will, der sie tröstet. Aber ich habe auf jeden Fall großes Verständnis für die Lea, dass sie da so kalt reagiert und so unverständnisvoll. Und dass sie sich jetzt denkt, nee, also es ist jetzt nicht meine Aufgabe, hier die Maike zu trösten, weil sie hat es aktiv beendet.
Ja, und ich finde es eigentlich auch gar nicht so kalt. Ich finde es eigentlich eher einfach abgegrenzt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Mhm. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, ne? Wenn dich jemand per WhatsApp abserviert, dann dich davon abzugrenzen und nicht, sobald die Person dann auf einmal weint, dich erneut direkt ohne Vorsicht dafür zu erwärmen. Weiß ich gar nicht, ob das nicht so... Klingt für mich eigentlich nach einer ganz schlauen Strategie.
Finde ich auch ein bisschen... Also finde ich einfach gesund.
Und Franzi, mir ist noch was aufgefallen. Das hat mir auch nicht gefallen. Denn die Maike, die leitet ja dieses Gespräch ein mit einem vermeintlichen Kompliment, was aber eigentlich überhaupt kein Kompliment ist, ne? Als sie nämlich sagt, du siehst heute mehr aus wie du. Und damit meint sie ja, dass sie in dieser ersten Happy Hour, dass sie da so stark geschminkt war, ne? Du musst mir sagen, ob du das anders siehst, weil das hier ein All-Female-Kontext ist. Aber wenn die Maike ein Mann gewesen wäre, hätte ich es wirklich direkt als Red Flag eingestuft. Denn was sie da ja macht, ist ja eigentlich eine, in Anführungszeichen, Beleidigung nicht, aber zumindest eine Verunsicherung, die getarnt ist als Kompliment. Und ich muss ja immer direkt an diese Pickup-Artists denken. Denn von denen ist ja auch so die Nummer-1-Taktik, um Frauen zu manipulieren und die dazu zu kriegen, sich mit ihnen zu beschäftigen, dass sie sowas machen, dass sie nämlich eine Beleidigung als Kompliment tarnen, dadurch die andere Person verunsichern und die erhoffen sich dadurch, die andere Person zu einem einfacheren Ziel zu machen und eher ihr Ziel zu erreichen. Und ich will der Maike das natürlich nicht unterstellen, aber für mich sind diese Kritisierungen getarnt als Kompliment, da gehen bei mir immer direkt alle Alarmglocken hoch.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube nicht, dass das Maikes Ziel war, auch nicht unbewusst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube einfach auch, so wie ich die Maike ansonsten erlebe in dieser Dynamik, dass die einfach Bindung herstellen will, dass die sowas machen will wie, wir kennen uns von vorher, ich weiß, wie du eigentlich aussiehst, ich weiß eigentlich, wer du bist, weil ihr das in dem Moment Sicherheit geben würde. Die Lea hat aber keinen Bock drauf, was ich auch verstehe, und dass das ihr eigentliches Ziel ist. Ich verstehe aber definitiv, was du meinst damit, dass es kein Kompliment ist, weil ich finde es auch kein Kompliment. Nochmal so ein bisschen ein ganz anderer Hintergrund ist, dass es ja schon so ist, dass wir wissen oder dass ich mitbekommen habe von anderen Formaten und auch von ehemaligen TeilnehmerInnen, dass die Princesses so ein bisschen mehr femme geframed werden vom als die sich häufig selber präsentieren würden. Wenn man sich zum Beispiel Madeleine anguckt, was die in der Show getragen hat und was die jetzt trägt, dann geht das einfach wirklich auseinander. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen mit eingespielt, so die dass die Maike gesehen hat, Lea zieht sich ein bisschen anders an oder wird ein bisschen anders vom Format dargestellt, als ich sie eigentlich kenne. Und dass das so ein bisschen auch das war, was sie sagen wollte. Aber ja, alles in allem ist es für mich trotzdem ein Versuch, Bindung herzustellen, so zu zeigen oder nochmal auszutesten eigentlich. Erkennt die Lea noch an, dass da was zwischen uns war? Und da hat die halt keinen Bock drauf.
Lass uns für diese Interpretation gehen. Ich finde, die macht auch Sinn. Franz, ich glaube, da könntest du total recht haben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ist ja auch, das zwischen denen ist ja auch anders als das zwischen den anderen, ne? Weil die einfach ja schon viel weiter sind. Und das unterstreicht das wahrscheinlich ja nochmal zu sagen, ich kenne dich anders als die anderen und ich kenne dich schon viel besser als die anderen und ich bin diejenige, die weiß, wie du wirklich bist.
Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, da ist die Maike halt einfach auch ein bisschen in der Zeit hängen geblieben, was so ein bisschen für meine Vermeider-Hypothese spricht, dass sie halt zu dem Zeitpunkt, als sie es beendet hat und halt das vermieden hat, von allem, was ich da interpretiere, hängen geblieben ist und die Lea halt nicht, die hat das dann halt verarbeitet, ist weitergegangen und hat jetzt keinen Bock mehr. Und Maike versucht halt noch abzuchecken, ob es noch so sein kann wie damals, aber ja, das ist halt jetzt dann auch ein bisschen was her, ne?
Mhm. Apropos damals, was sagst du zu dieser Armband-Sache? Ich muss dir meine wilde Hypothese in den Raum werfen. Nee, sag du, was du dazu denkst.
Ich weiß nicht, was ich dazu denke. Mein erster Gedanke war natürlich, hä, wusste die, dass die Lea da ist? Dann wiederum habe ich dran gedacht, also Maike hat jetzt in den letzten Wochen auch viele auf Instagram geteilt, dass sie jetzt keinen Bock mehr hat, darüber sich zu äußern, weil sie es nicht wusste. Also sie sagt vehement, sie wusste es nicht. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie das Armband so ganz generell begleitet und sie das generell gerne mitnimmt. Ich weiß nicht, Dina. Bisschen cringe. Was sagst du?
Also ich bin ja natürlich nicht das Maß aller Dinge, ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich auf die Idee kommen würde, einfach so random das Armband von irgendeinem Typ, den ich mal gedatet habe, den ich dann aber per WhatsApp abgeschossen habe, dass ich dessen Armband mitnehme in so eine neue Dating-Situation, die ich gehe. Oder wo ich mir auch ganz bewusst wahrscheinlich den Koffer packe und mir ganz bewusst Sachen überlege. Vielleicht hat sie es ein bisschen geahnt, oder? Die wohnen in Berlin. Wir haben von dir am Anfang der Folge gelernt, die lesbische Community oder die queere Community generell in Deutschland ist nicht ganz so groß. Es wird in Berlin wahrscheinlich jetzt auch nicht so groß sein. Redet man da nicht so untereinander? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das vielleicht irgendwie, dass sie vielleicht zumindest ein kleines Bauchgefühl hatte und sich gedacht hat, ach komm, da packe ich das Armband mal ein.
Mhm. Ja, vielleicht ein Bauchgefühl. Also ich meine, das ist halt schon auch, ja, ich allein kenne 3 Leute, die von der Produktion angefragt wurden, ob sie denn nicht teilnehmen wollen. Und das ist per Buschfunk auch sehr schnell alles rumgegangen, wer da so angefragt wurde. Ja. Aber vielleicht wusste sie es nicht sicher und vielleicht ist sie auch einfach, also ich meine, dass sie das mitnimmt, spricht auch eigentlich einfach nur wieder dafür, dass sie halt noch nicht abgegrenzt ist von der ganzen Situation und die auch nicht so verarbeitet hat. Und dafür spricht ja auch alles, was da passiert.
Ich glaube, mein Fazit für Maike und Lea ist, ich bin froh, dass die Maike noch dabei ist. Denn wir brauchen dieses Klärungsgespräch. Ich glaube, wir müssen alle wissen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Denn für mich ist es alles total undurchsichtig noch. Und es macht für mich also gar keinen Sinn.
Gar keinen Sinn.
Franzi, eine wichtige Sache, die ich auch noch hier teilen muss, ist nämlich Folgendes. Diesmal keine Frage von meinem Partner, sondern eine Frage von mir. Wieso haben queere Frauen oft so einen guten Style? Denn ich finde die Outfits in dieser ganzen Staffel bis jetzt hervorragend, die sind on fleek, toll. Ich würde ganz viele Sachen davon genauso anziehen.
Dina, du siehst mich hier nur grinsen. Ich wünsche, die Kohorte könnte gerade sehen, wie glücklich mich das macht, diese Beobachtung. Und es ist auch tatsächlich so, dass queere Frauen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Trendsetterinnen sind. Ich habe das mal gelesen. Ich glaube, oder meine Theorie ist, dass es daran liegt, dass sie keine Angst haben, mit Geschlechterstereotypen zu brechen und das schon mal dafür sorgt, dass einfach mehr experimentiert wird, so ganz generell. Ich freue mich da auch so drüber, weil eine Freundin von mir mal gesagt hat, dass wir alle gleich aussehen und das hat mich ja schon wütend gemacht. Weil ich finde, dass Heten alle gleich aussehen, um ehrlich zu sein. Aber naja, es kommt wahrscheinlich auf die Betrachterin an.
Also es gibt auf jeden Fall Elemente, die ich bei vielen Frauen in deiner Instagram-Story immer wieder sehe. Ich habe mir auch mal direkt diese Adidas-Hose bestellt. Weil die sahen euch allen so hervorragend aus.
Oh scheiße, wir haben die halt alle, ne?
Jetzt machen wir hier unbezahlte Werbung für Adidas.
Ja, eventuell sollten die uns auch einfach mal sponsern.
Finde ich auch.
Adidas? Gepose.
Aber ja, ich liebe das. Ich finde auf jeden Fall die Outfit wirklich toll und du könntest recht haben. Ich habe das Gefühl, die ziehen sich nicht an für den Male Gaze. Und ich finde, dass dadurch sehen die alle so total lässig und richtig cool aus.
Boah, und ich finde auch ehrlich gesagt, dass es für mich nichts Attraktiveres gibt, als wenn ich sehe, dass sich Frauen nicht für den Male Gaze kleiden, sondern so, wie sie sich selber wohlfühlen. Und das kann ganz individuell sein. Und wie gesagt, ja, ganz unterschiedlich. Aber einfach, weil ich finde, es gibt ja auch nichts Sexieres als Selbstbewusstsein.
Mhm. Franzi, wir kommen jetzt hiermit zum psychologischen Teil der Folge. Und der steht diesmal am Ende, weil der sich nicht so sehr auf einzelne spezielle Sachen innerhalb der Folge bezieht, sondern weil ich mir gedacht habe, jetzt wo wir über Princess Charming sprechen und wo wir über LGBTIQ+Psychology sprechen, brauchen wir vielleicht mal eine ganz kurze Geschichtsstunde.
Dina, ich freue mich so sehr darauf. Ich glaube, das weißt du nicht über mich. Aber es ist ja mein heimlicher Traum, noch LGBTQ+History zu studieren. Ich glaube, das gibt's in England. Und irgendwann, ich sehe mich so, mit 60 werde ich das studieren. Und dann schreibe ich so Essays darüber.
Und dann kannst du uns vielleicht auch nochmal eine komplette Zusammenfassung geben. Denn was ich heute uns gebe, ist so eine ganz grobe Zusammenfassung. Und eine verkürzte Zusammenfassung. Ganz viele, ganz wichtige Sachen werde ich auslassen. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Aber ich habe gedacht, vor allem auch um zu verstehen, warum gibt es eigentlich noch so wenig Forschung zu queeren Beziehungen, zu queeren Menschen, dazu, wie es denen geht. Wieso ist so viel der Forschung relativ einseitig? Wieso kommen die in der psychologischen Forschung so wenig vor? Habe ich gedacht, müssen wir uns einmal angucken, was so die Beziehung zwischen Psychologie und der LGBTQI+-Community ist. Denn die Geschichte ist gar nicht mal so rosig. Man muss schon dazu sagen, dass die Psychologie wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Community so lange diskriminiert, ausgegrenzt und auch pathologisiert wurde.
Jetzt wird's düster.
Jetzt wird's düster. Die Geschichte von der LGBTQI+-Community, die ist so spannend, geht Jahrtausende zurück. Franzi wird uns einem späteren Zeitpunkt, hoffe ich, mal nochmal eine komplette Zusammenfassung geben, oder? Wenn du dieses dann studiert hast.
In 60 Jahren machen wir so History-Podcast.
Liebe ich. Die Geschichte von der LGBTQI+-Community und der Psychologie als Wissenschaft, die ist hingegen noch gar nicht so lang. Liegt auch daran, weil Psychologie als Wissenschaft noch gar nicht so alt ist. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich wissen die meisten Leute, dass in ganz vielen Kulturen und in vielen Gesellschaften Jahrtausende lang die meisten Aspekte von Queersein als Sünde und als Verbrechen gegolten haben. Das ändert sich 1886, als ein deutscher Psychiater in seinem Buch erklärt hat, dass Queerness tatsächlich gar keine Sünde ist, sondern, Trommelwirbel, eine Krankheit.
Das nennt man im Patriarchat Fortschritt.
Der hatte sein Buch eigentlich als Fachbuch erstellt und hatte das auch deswegen teilweise auf Latein geschrieben, damit die Allgemeinheit das überhaupt gar nicht erst versteht. Er hatte wahrscheinlich gute Intentionen, aber diese Form von Gatekeeping finde ich auch ein bisschen schwierig. Und es hat auch nicht geklappt. Denn die generelle Bevölkerung, die hat das Buch geliebt und es wurde in ganz viele Sprachen übersetzt. Man muss dazu sagen, gleichzeitig gab es aber halt auch eine Anzahl von Psychologen und Sexologen, die in der Zeit bekannt wurden, die verschiedene Theorien so zur Sexualität und auch ein bisschen was zu Geschlechteridentität entwickelt haben. Und unter denen war zum Beispiel auch Freud. Der sagt den meisten Leuten ja auch was. Aber so wirklich positiv gestimmt gegenüber der LGBTQI+-Community würde ich die jetzt alle nicht bezeichnen. So kam das, dass Queerness tatsächlich schon dann als Krankheit erklärt wurde und als Krankheit ganz lange galt. Ich würde sagen, ein großer Durchbruch, der kam durch die Kinsey Reports in den 50er Jahren. Franzi, die hast du auch schon ein paar Mal erwähnt. Und die sind nämlich innerhalb der Psychologie total bekannt. Da haben nämlich Kinsey, das war ein Forscher, und sein Team, die haben über 10.000 Menschen zu ihrer Sexualität befragt. Und es wird oft als Durchbruch innerhalb der LGBTQI+-Psychologie gesehen. Denn die haben ganz spannende Sachen gefunden. Nämlich erstens, homosexuelles Verhalten und Vorlieben, die sind weit verbreitet. Und wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wie viele Leute sich als queer identifizieren, ne? Und ich will, dass du jetzt mal rätst, was die damals in den 50er Jahren gefunden haben, wie viele Leute in deren Stichprobe, wie viele Prozent von Männern und Frauen schon mal gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht haben.
Erfahrungen?
Ja.
30%.
Tatsächlich 50% der Männer und 28% der Frauen.
Ich liebe alles daran.
Und die haben auch noch was gemacht. Das war total revolutionär für die Zeit. Die haben nämlich Sexualität nicht als voneinander abzugrenzende Kategorien gesehen, sondern als Kontinuum. Also anstatt Menschen zu fragen, was bist du? Bitte orte dich ein. Lesbisch, schwul, bi, etc. haben die halt 7 Punkte gemacht, bei denen man sich zwischen exklusiv heterosexuell und exklusiv homosexuell einordnen kann. Also das ist eine kontinuierliche Skala. Und das Messinstrument wird auch heute noch ganz viel verwendet. Ich glaube auch von dir, ne?
Ja, und ich möchte, dass wir das jetzt endlich posten.
Wir werden das in den nächsten Wochen auf jeden Fall posten, weil ich finde, das ist ein total gutes Instrument, um sexuelle Orientierung zu messen, was aber nicht so klar, nicht so starr ist, sondern dass es als Kontinuum sieht. Und das lieben wir.
Das lieben wir und es ist ja auch fluide, also es kann sich ja auch im Laufe des Lebens immer wieder.
Absolut. Und die revolutionäre Schlussfolgerung aus den Kinsey Reports, die war nämlich folgende. Wenn nämlich so viele Menschen homosexuelle Verhaltensweisen zeigen, wie kann es dann eine Krankheit sein? Wenn es so viele Menschen machen, dann ist es normal. Das sah aber die American Psychiatric Association, also APA, so die Übersicht über alle PsychologInnen in Amerika, die sahen das nicht so. Und die haben nämlich begonnen, Homosexualität ins DSM aufzunehmen. Und das DSM, das ist so das psychologische Diagnostikmanual, in dem halt alle psychologischen Krankheiten aufgeschrieben und beschrieben werden und wo halt festgelegt wird, was ist tatsächlich eine was gilt als psychologische Krankheit und was sind die Kriterien, die man erfüllen muss, um diese Diagnose zu erfüllen. Und weil die es tatsächlich ja als Krankheit dann aufgenommen haben, also offiziell als Krankheit betitelt haben, überrascht es wahrscheinlich auch nicht, dass halt in dieser Zeit, also bis 1974, wo sie es dann geändert haben, und da ist es dann auch sicherlich nicht überraschend, dass halt 70% der Forschung, die sich mit Homosexualität bis zum Jahr 1974 befasst hat, sich vor allem 3 Fragen gewidmet hat, ne? Sind Homosexuelle krank? Wie können wir Homosexualität diagnostizieren? Und was verursacht Homosexualität? Und genau das war halt dann auch die Zeit, in der es ganz viel darum ging, wie man Homosexualität, ich will es gar nicht aussprechen, ich sage es in Anführungszeichen, aber es ging darum, wie man Homosexualität heilen kann und in der halt auch viele wirklich unfassbar schreckliche Umkrempelungstherapien entstanden sind und wo sich immer wieder gefragt wurde, okay, was können wir machen, damit wir die Leute in Anführungszeichen heilen können. Ich gebe euch jetzt keine Details von diesen ganzen Conversion Therapies, was da gemacht wurde, was sie sich da ausgedacht haben. Es ist ein dunkler Teil der Geschichte, wird heute leider immer noch in ein paar Teilen der Welt praktiziert. Absolut. Und es gab dann als Antwort darauf ja auch ganz viele Proteste um die ganze Welt herum von Leuten aus der queeren Community, die gesagt haben, was ist hier eigentlich los? Und nach diesen ganzen Protesten hat nämlich die American Psychological Association, also die APA, 1973 Homosexualität tatsächlich dann auch aus diesem Diagnosemanuell rausgenommen und hat gesagt, okay, es ist jetzt doch keine Krankheit mehr.
Das wurde aber auch Zeit.
Absolut. Aber die haben sich eine neue Diagnose ausgedacht. Denn die Menschen in Ruhe lassen, das wollten die auch nicht so wirklich. Und zwar war es danach eine Krankheit, wenn man homosexuell war, aber das nicht akzeptieren wollte und das verändern wollte. Jetzt kannst du mal raten, ob es auch eine Krankheit war, wenn man nicht akzeptieren konnte, dass man heterosexuell war.
Ja, obviously not.
Obviously not.
Ich habe auch hier so eine Postkarte hängen, auf der steht, schade, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist.
Das trifft es auf jeden Fall richtig gut. Diese neue Diagnose, die hielt sich dann noch über weitere 10 Jahre bis 1987 im DSM und auch im ICD, also das ist quasi das europäische Pendant zum DSM, blieb Homosexualität tatsächlich bis 1993 eine Krankheit. Aber als Homosexualität endlich keine Krankheit mehr war, gut, ich hoffe, ihr merkt alle, dass ich das mit ganz viel Ironie in meiner Stimme sage, das ist nicht so lange her, muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen, aber als es dann tatsächlich endlich keine Krankheit mehr war, gab es auch so ein Shift, also so eine Veränderung in der Forschung dazu. Denn dann ging es auf einmal darum, allen zu zeigen, dass schwule Männer und lesbische Frauen genau gleich sind zu heterosexuellen Menschen und dass es absolut keine Unterschiede gab. Und ich sage jetzt ganz explizit homosexuelle Männer und lesbische Frauen, weil es zu der Zeit vor allem um die ging und viele der Themen, die heute zum Glück viel mehr auf dem Agenda sind, also wie zum Beispiel Menschen, die nicht binär sind oder Menschen, die pansexuell sind oder bisexuell. Das war da fast gar nicht auf dem Radar, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, in dieser Zeit ging es darum zu zeigen, dass es eigentlich keine Unterschiede gab. Und diese Strömung, die versteht man dann unter Gay Affirmative Psychology. Darunter kann man es so zusammenfassen. Und die wurden dann aber im Nachhinein oft dafür kritisiert, dass der Versuch zu zeigen, dass alle gleich sind, eigentlich die Idee verstärkt, dass Unterschiede was Schlechtes sind. Und dass es halt außerdem so die individuellen Erfahrungen von lesbischen Frauen und schwulen Männern völlig wegignoriert. Und daraufhin entstand dann auch eine Gegenbewegung in England, nämlich Critical Psychology. Und da sind wichtige Namen, unter anderem John Hart und Diane Richardson. Die haben vor allem auch darauf aufmerksam gemacht, dass sich viel Forschung um schwule Männer dreht, aber lesbische Frauen total außen vor gelassen werden, beziehungsweise gesagt wird, ach, was für homosexuelle Männer gilt, das wird wohl auch für die Lesben gelten.
Ja, und das ist ja auch tatsächlich bis heute so, dass es total schwule Männer dominiert ist, die LGBTQI-Plus-Forschung, und dass dann die anderen Buchstaben da einfach drangehangen werden, auch bei den Papern, obwohl die Paper sich gar nicht so mit den anderen Lebensrealitäten befassen. Und das ist voll krass, weil die ja total spezifisch eigentlich auch sind, die Lebensrealitäten. Und das ist ja auch bis heute ein Problem, dass Forschung zu LGBTQI-Plus-Themen meistens oder viel zu häufig immer noch hauptsächlich an schwulen Männern gemacht wird, und dann werden die anderen Buchstaben da einfach drangehangen und dann sagt man, okay, das gilt halt für die alle, und das ist total fatal, weil die Lebensrealitäten sich total stark eigentlich unterscheiden. Also queere Frauen werden zum Beispiel viel mehr sexualisiert als schwule Männer, oder Bisexuellen wird generell eine sexuelle Offenheit und Freizügigkeit unterstellt, wie das zum Beispiel bei anderen Sexualitäten vielleicht auch der Fall ist, aber bei lesbischen Frauen jetzt wieder weniger zum Beispiel. Das heißt, es ist eigentlich voll wichtig, die spezifischen Erfahrungen zu erforschen, wird aber nicht so häufig gemacht bis heute. Dass es hauptsächlich um Männer geht in dieser Forschung, liegt natürlich erstmal wieder am Patriarchat. Ich finde auch das wollte ich die ganze Zeit noch sagen, bei allem, was du da sagst oder was du bisher erzählt hast, zeigt sich doch wieder, dass Machtstrukturen total beeinflussen, nicht nur was erforscht wird, sondern auch, wie wir die Welt sehen und was normal ist und was krank ist. Und dass deswegen natürlich so ein System wie das Patriarchat, in dem davon ausgegangen wird, dass es natürlich, vielleicht sogar biologisch bedingt ist, dass Männer Frauen überlegen sind, dass sich das überall äußert, zum Beispiel dann darin, dass Forschung sich nur auf gewisse Personengruppen bezieht und all diese Dinge. Aber wie hat sich das geändert? Nämlich dadurch, dass die AIDS-Welle kam. Und dann, bizarrerweise, das erste Mal wirklich Geld in die Hand genommen wurde, um LGBTQIA-Plus-Forschung zu machen, weil natürlich das Ding war, dass das jetzt ein Problem war, was das Gesundheitssystem belastet hat. Wir kennen es, was teuer ist, damit befassen wir uns dann doch. Und deswegen wurden dann erstmal schwule Männer untersucht. Und generell ist in diesem Ganzen halt auch wieder so ein Male-Bias drin, weil zum Beispiel Homosexualität für Frauen ja auch lange gar nicht illegal war, weil man einfach dachte, die existiert gar nicht erst. Also schwul sein für Männer war illegal, für Frauen nicht, weil es so unsichtbar war und man sich das so nicht vorstellen konnte, dass Frauen sich sozusagen unabhängig machen und dann mit anderen Frauen frei ihr Leben leben, weil sie einen Mann brauchen. Was ist eine Frau auch ohne Mann? Dass lesbisch sein, als queere Frau leben, noch nicht mal illegal war.
Es ist ja schon auch noch so, was mit Frauen haben, dass es nicht so ernst genommen wird, oder? Dass gesagt wird, ja. Ach ja, das ist vielleicht so was Lustiges, was Frauen zwischendurch mal ausprobieren, aber am Ende brauchen die immer einen Mann. Und ich kenne wirklich viele Männer, die sagen, ach, wenn meine Freundin was oder meine Frau was mit einer anderen Frau hätte, das zählt nicht als Betrügen.
Ich finde das so krass. Und es ist ja auch so, zum Beispiel, dass bisexuelle Menschen darunter total leiden, weil bisexuellen Männern wird ja dann ständig gesagt, du bist eigentlich schwul. Du bist gar nicht bi, du bist schwul. Und bisexuellen Frauen wird gesagt, du bist eigentlich gar nicht queer, du bist eigentlich eine Hete, aber du hast jetzt halt kurz so eine Spaß-Ausprobierphase. Und wenn man sich das mal genau anguckt, bedeutet das ja, dass wir allen sagen, dass Männer mehr Dating-Value haben als Frauen. Am Ende wollen sie heimlich alle Männern. Und da merkt man einfach, wie patriarchal das wieder alles ist. Ist doch total bekloppt, oder?
Völlig. Und ich finde, was du vorhin schon angesprochen hast, das ist so ein Shift auf einmal in der Forschung gab, das ist ja auch nochmal richtig wichtig zu sagen, ne? Denn obwohl es immer mehr Forschung dann, nachdem gesagt wurde, okay, auf einmal ist jetzt Homosexualität ist keine Krankheit mehr, obwohl es da so einen Aufschwung gab und schon andere Sachen auch erforscht wurde, war das ja schon eins von den Themen, was so innerhalb der Psychologie nicht so viel Anerkennung gekriegt hat, ne? Also wenn du ein LGBTQI-Plus-Forscher oder eine Forscherin warst, warst du wahrscheinlich in der Hackordnung eher relativ weit unten.
Ja, beziehungsweise ganz lange konntest du es auch einfach gar nicht sein. Also ich habe mit einem Professor ein Projekt, der schon super lange diese Forschung macht. Ich musste so daran, als du eben von der Kinsey-Skala erzählt hast, ich habe den mal so gefragt, kennst du die Kinsey-Skala? Und der so, Franzi, ich habe die Kinsey-Skala gegründet, gebildet. Und ich so, oh Gott, Fettnäpfchen. Aber dieser Typ auf jeden Fall, der ist super witzig, der arbeitet in London. Und der macht das eben schon seit Ewigkeiten. Und der hat in Stanford seinen Doktor gemacht. Und das ist so ein richtig alter Herrenladen, ne? Das ist auch mit ganz viel Prestige verbunden, wenn man in Stanford ja auch studiert hat. In Amerika ist das ja nochmal viel krasser mit dieser Hackordnung auch zwischen den Universitäten. Da hat er promoviert und musste die ganze Zeit so richtig trockene, kognitiv-psychologische Forschung machen, um sich zu beweisen, dass er halt auch forschen kann. Und hat dann immer so nebenbei so ein paar Side-Projects zur Sexualität gemacht, weil das eben nicht als richtige Forschung galt. Und niemand seine Karriere darauf hätte begründen können, dass man so eine Art von der Forschung macht. Richtig krass. Aber das war halt das, wofür er eigentlich immer gebrannt hat. Deswegen hat er das so total durchgezogen und das auch super wichtige, coole, bahnbrechende Forschung zu den Themen gemacht. Und dass er jetzt eigentlich nur noch das machen kann, ist total neu. Das kann er erst seit ja so ein paar Jahren, dass er sich vorwiegend mit diesen Themen beschäftigt. Aber das ist super neu. Auch so das Funding, was ich alleine für meine Doktorarbeit hatte, wo auch viel queere Themen drin waren, dass das so von der EU gesponsert wird, das ist das erste Mal in der Form. Das müssen wir uns immer alles vor Augen halten, wenn wir uns darüber wundern, dass das alles noch so vorherrschend ist. Es ist halt einfach zeithistorisch alles noch frisch und ein Katzensprung, dass das überhaupt so akzeptiert wurde.
Mir fällt jetzt immer wieder ein, dass während meiner Promotion mir mal jemand gesagt hat, ich sollte doch vielleicht einfach mal lustigere Forschung machen und welche, die nicht so politisch ist. Und ich finde das richtig spannend, dass man denkt, dass es unpolitische Forschung gibt. Denn Forschung ist ja auch immer politisch, ne? Denn die Entscheidung, wohin fließen Forschungsgelder? Was sehen wir als Gesellschaft als was Ernsthaftes, was erforscht werden kann? Oder was sehen wir als ein Forschungszweig, auf dem man seine Karriere begründen kann? Wohin gehen die ganzen Ressourcen, auch von der Universität? Das ist ja total politisch. Forschung.
Natürlich ist das politisch.
Und Forschung ist dadurch ja auch politisch. Und so sehr ich Forschung liebe, ist es nie objektiv. Denn schon alleine das, was erforscht wird, die Fragen, die wir uns stellen, wie wir das aufbauen, welche Leute wir inkludieren in unsere Forschung, das ist ja schon alleine eine politische Entscheidung und das ist eine politische Sache und eine Sache, die politisch geprägt ist.
Voll. Vor allen Dingen halt in sozialpsychologischer Forschung. Ich würde da nochmal einen Unterschied machen zu so Physikern. Da ist es vielleicht politisch, wer darf die Forschung durchführen auch und wessen Ideen gelten als interessant. Aber jetzt mal sozialpsychologische, sozialwissenschaftliche Forschung, da geht es ja um unsere Lebensrealitäten als Gesellschaft. Das ist das, was wir erforschen wollen. Das ist der Inhalt. Wenn dann aber nur die Lebensrealitäten von einer kleinen Personengruppe mitgedacht werden, dann ist ja auch die Generalisierbarkeit, was eigentlich so voll der wichtige Anspruch an die Forschung ist, dass wir die Forschung, die wir haben, eben auf andere Gruppen und auf Grundpopulationen beziehen können, der ist ja überhaupt nicht gegeben, weil wir ja die ganze Zeit nur in den Köpfen von einer kleinen Personengruppe denken und uns nur mit diesen Themen beschäftigen. Und dadurch ist natürlicherweise ein Bias in der Forschung. Das beste Beispiel, kognitive Dissonanz, Dina. Also es ist ein super cooles, wichtiges psychologisches Phänomen, aber der Dude, der das begründet hat, beziehungsweise sein Forschungsteam, spätestens seit dem zweiten Semester, glaube ich, jeder Psychologiestudierende in einem Begriff, der Dude, beziehungsweise sein Forschungsteam, hat diesen Effekt einfach getestet, indem der im Labor Frauen belästigt hat, als Peinlichkeitstest und dann gesagt hat, ach, die Frauen, die suchen danach, sind die mehr bereit, mit den Menschen, die da sind, zu interagieren und sich nett mit denen zu unterhalten, das ist jetzt ein Beweis dafür, dass sie ihre kognitive Dissonanz reduzieren wollen. Und keiner in dem Team hat dran gedacht, dass sich belästigte Frauen vielleicht nach der Belästigung einfach scheiße fühlen. Und dass sie deswegen vielleicht danach mehr mit Menschen reden, die da halt gerade sind, weil sie halt vielleicht menschliche Verbindungen als Sicherheit oder so suchen. Solche Beispiele zeigen, wie gebiased der ganze Verein einfach ist, wenn Personengruppen systematisch ausgeschlossen werden.
Okay, ich bin mindblown, das wusste ich nicht.
Ich schick dir mal ein Paper dazu.
Wir müssen das auf jeden Fall hier im Podcast nochmal aufgreifen. Wir schreiben es auf die Liste. Kognitive Dissonanz, Leon Festinger. Natürlich war er auch ein zwielichtiger Typ. Der war noch nicht auf meiner Liste, dass ich es wusste, aber ich sollte eigentlich nicht überrascht sein. Franzi, über was du sagst, das spielt schon total da rein, worauf ich eigentlich hinaus will, mit dieser kurzen Exkursion in die Geschichte der LGBTIQ-Plus-Psychologie. Denn die Konsequenz daraus, dass es halt so lange erstmal als, in Anführungszeichen, Krankheit galt, dass die Forschung sich so sehr darauf fokussiert hat, wenn es Forschung dazu gab, zu verstehen, woher kommt das, wie können wir es diagnostizieren, was können wir dagegen machen, hat halt ganz krasse Konsequenzen für die Forschung jetzt und für unseren Wissensstand über die queere Community. Und zwar, erstmal, in der psychologischen Forschung herrscht eine ganz klare Heteronormativität. Das heißt, heterosexuell zu sein wird als Norm gesehen. Und wenn wir über solche Sachen sprechen wie Liebe, Beziehungen, Trennungen, Familie, meinen wir damit immer heterosexuelle Liebe, heterosexuelle Beziehung und diese heterosexuelle Normfamilie. Und Studien sind halt auch in, ich würde mal sagen, 99% der Fälle sind Studien immer an heterosexuellen Menschen gemacht. Und das hat die Konsequenz, dass das, was wir glauben, über Menschen zu wissen, ist halt nur das, was wir über heterosexuelle Menschen wissen. Also zum Beispiel alles, was wir, oder fast alles, was wir über Mütter und Mutterschaft wissen, wurde halt nur an heterosexuellen Müttern getestet. Das, was wir glauben, über Familien zu wissen, wurde nur in Familien getestet zwischen heterosexuellen Paaren. Was wir über Beziehungen wissen und über Liebe, wurde in 99% der Fälle in Hetero-Beziehungen getestet. Und das ändert sich in den letzten paar Jahren. Aber ich würde sagen, dass so dieses ganze Feld der LGBTQI-Plus-Psychologie, was sich entwickelt hat, das ist noch wirklich jung und das ist so wichtig, weil wir über das Erleben und das Verhalten von Menschen aus der Community noch so unfassbar wenig wissen. Und weil es immer noch so der Standard ist zu sagen, okay, die Forschung, die wir an heterosexuellen Paaren gemacht haben, die muss auch für alle anderen gelten.
Das ist die richtige Forschung, die ehrenhafte.
Ich glaube, es gibt genug Forschung, die schon ganz viele Anhaltspunkte dafür liefert, dass das tatsächlich nicht immer so ist. Und auf die werden wir in den nächsten Wochen auch noch ganz genau eingehen. Franzi, wir haben schon wieder total überzogen.
Dina, das stimmt. Dabei habe ich doch noch so ein paar Frauen in der Geschichte mitgebracht, die mutmaßlich queere Frauen waren. Und weil es ja eine Geschichte der Unsichtbarkeit ist, nie offen leben konnten und auch als solches nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Aber es gibt ganz, ganz viele super tolle HistorikerInnen, die da hinschauen und sich und eben Hinweise sehen, dass das queere Frauen waren. Vielleicht enden wir den Podcast einfach dass ich diese Namen mal vorlese. Was denkst du?
Bitte hau raus.
Wir starten mit Marie Antoinette und einer kleinen, schönen Geschichte dazu. Zur Zeit, als Marie Antoinette gelebt hat, haben sich queere Frauen so gefunden, sagt man, dass sie sich im Dorf gefragt haben oder da, wo sie waren, hast du die Neuigkeiten über Marie Antoinette gehört? Und wenn dann die andere Frau gesagt hat, ja, dann wusste man, das ist eine queere Frau. Das war so wie so ein Geheimcode. Ist das nicht süß?
Franzi, ich liebe das.
Ich liebe das auch.
Und ich finde, wir sollten das jetzt als Tradition machen für unsere Princess Charming-Folgen, dass wir jede Folge damit beenden, dass du uns eine Frau aus der Geschichte erzählst, die eigentlich queer war. Wir haben heute gestartet mit Marie Antoinette und ich bin gespannt, was du uns nächste Woche mitbringst.
Dina, die Liste ist lang und ich war teilweise mindblown in meiner Recherche.
Franzi, ich kann es nicht abwarten. Wenn ihr es auch nicht abwarten könnt, dann klickt unbedingt auf Abonnieren bei Spotify, aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr direkt darüber informiert, wenn unsere neue Folge nächste Woche rauskommt. Gebt uns auch unbedingt gerne 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Das unterstützt uns so sehr. Gebt uns einen Daumen hoch bei Podimo, klickt überall auf Abonnieren, folgt uns auch auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalysen und psychologischen Hintergrundinfos zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.